Nicht nur da, wo Befragte sich selbst politisch rechts verorten würden, finden wir rechtsextreme Einstellungen, da im Besonderen und am häufigsten, aber eben auch unter Befragten, die selber von sich behaupten, genau in der Mitte zu stehen politisch.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Herzlich willkommen zur 62. Folge Melting Pot. Die moderiere heute ich, Anna, zusammen mit Merve.
Hallo Anna.
Hallo Merve. In dieser Folge geht es um rechtsextreme, rechtspopulistische und menschenfeindliche Einstellungen. Und wir nehmen diese Folge am 7. Mai auf. Und bei dem Thema muss ich deshalb direkt an letzte Woche denken, an den 1. Mai, an dem Neonazis sich hier in Essen versammelt haben. Ich war unter anderem mit Migra-Freundinnen von mir und natürlich vielen anderen beim Gegenprotest. Und da haben wir viele, auch junge Männer gesehen, die sich vielleicht in der Neonazi-Szene radikalisiert haben. Und so ein Neonazi-Aufmarsch macht mir und meinen FreundInnen natürlich Angst. Aber wenn wir von Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit sprechen, stellt sich die Frage, ob das tatsächlich Phänomene sind, die sich in der rechtsextremen Szene am Rand der Gesellschaft abspielen oder ob sie etwas mit der breiten Mitte der Gesellschaft zu tun haben. Eine Untersuchung, die diese Frage ernst nimmt, ist die Mitte-Studie. Die wird alle 2 Jahre am Interdisziplinären Institut für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld durchgeführt und von der Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert. Wir haben euch alle Mitte-Studien seit 2014 auch in den Shownotes verlinkt. Und mit Nico Mokros haben wir heute einen Gast hier, der sich mit der Mitte-Studie bestens auskennt und auch in seiner eigenen Forschung dafür plädiert, in der Ungleichwertigkeitsforschung gesamtgesellschaftliche Normalitäten und Verschiebungen kritisch zu reflektieren. Willkommen, Nico.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, voll schön, dass du hier bist. Du hast Erziehungswissenschaften und Psychologie in Bielefeld studiert und ich glaube, in deinem Masterstudium das erste Mal auch als Hilfskraft an der Mitte-Studie mitgearbeitet, stimmt das?
Genau, das müsste 2017, 18 ungefähr gewesen sein, als ich angefangen habe, am IKG als Hilfskraft zu arbeiten. Und dann ja, bin ich darüber in das Projekt reingekommen und nicht mehr losgekommen irgendwie auch.
Schon einige Zeit eigentlich, die du damit arbeitest. Du hast jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal die Veröffentlichung der Mitte-Studie als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektkoordinator mitgemacht. Stimmt das auch?
Genau,
ja.
Genau, ja. Erste Mal vor 2 Jahren, beziehungsweise 2022, 2023. Mittlerweile sind das ja immer so Doppelzahlen, wo ich auch mal ins Stolpern komme. Und dann jetzt zuletzt 24, 25, genau.
Okay.
Und mitgeschrieben hatte ich dann aber auch schon also in der 21er Mitte-Studie. Und in der 18er war ich halt als Hilfskraft in einem Projekt. Habe, glaube ich, auch in einem Beitrag mitgeschrieben. Genau.
Okay, ja, cool. Ja, mega, dass du heute hier bist, um uns mehr über die Mitte-Studie und deine eigene Forschung auch mit den Daten zu erzählen. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, gebe ich jetzt weiter an Merve, ja, die dir noch 2 kleine Fragen stellt.
Ja, danke, Anna. Wir fangen in unserer Podcast-Folge meistens auch nochmal mit so einer Entweder-Oder-Frage an. Und bei dir haben wir uns überlegt, dass wir Fakten gegen Emotionen ausspielen wollen. Deswegen meine Frage an dich, würdest du lieber in einer Welt leben, in der alle politischen Debatten komplett faktenbasiert und nüchtern geführt werden oder in einer Welt, in der sie emotional und zugespitzt sind, dafür aber viele Menschen erreichen?
Richtig schwierige Frage. Also,
ich weiß, ein bisschen gemein.
Ehrlicherweise würde ich spontan mich für die erste Welt entscheiden.
Die faktenbasierte, nüchterne
ja,
Welt.
Vielleicht aus dem Grund, oder dass ich sage, okay, die Utopie, dass wir alle Menschen erreichen, eine Demokratie, die ist unerreicht. Deswegen dann lieber die erste Variante und die zweite ist mir eher unheimlich.
Ja, verstehe ich, wenn man dann quasi auch nicht mehr sozusagen zur Faktizität zurückkommt. Aber ja, und auch wenn man mit Faktizität ja ankommt, heißt es ja nicht, dass es emotional nicht auch verwertet wird. Daher war das eine sehr gemeine Frage, sehe ich vollkommen ein. Und die zweite Frage, die wir gerne immer stellen, ist, arbeitest du qualitativ oder quantitativ?
Quantitativ.
Hätte man natürlich jetzt auch vermuten können, wenn man ein bisschen von der Mittelstudie weiß. Aber tatsächlich gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass einige ZuhörerInnen von uns die Mittelstudie vielleicht kennen, andere aber wiederum gar nicht kennen. Deswegen meine erste Frage an dich. Was genau ist eigentlich die Mittelstudie und warum sollte sich eigentlich die breite Öffentlichkeit für diese Studie interessieren?
Die Mittelstudie hat eigentlich eine ziemlich lange Geschichte mittlerweile. Und in der Form, wie wir sie jetzt machen hier aus Bielefeld, haben wir seit 2014 die Chance, über die Friedrich-Ebert-Stiftung alle 2 Jahre eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage zu machen. Das machen wir über Telefon, Interviews. Und Ziel der Umfrage ist es, in diesem 2-Jahres-Turnus immer wieder Auskunft darüber zu bekommen, wie verbreitet eigentlich menschenfeindliche, rechtsextreme oder allgemein, wir nennen das demokratiegefährdende Einstellungen in der Bevölkerung sind. Man muss dazu sagen, die Untersuchung selbst oder die Idee, sozusagen die Mitte zu beforschen oder an der Mitte zu forschen, die gibt es schon deutlich länger. Also auch schon vor der Mittelstudie, aber auch schon vor 2014. Viele wissen das vielleicht auch, dass es in der Zeit vor der Förderung der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Bielefeld so war, dass die Mittelstudie unter dem gleichen Namen, unter dem gleichen Slogan von der Uni Leipzig durchgeführt worden ist. Und die haben da im Prinzip schon seit 2002 Daten vorliegen, in denen sie eben vor allem die rechtsextremen Einstellungen erforscht haben seitdem. Und dann gab es diesen Übergang, wo dann sozusagen die Studie mit diesem Namen von Leipzig nach Bielefeld umgezogen ist. Die Leipziger machen weiter mit ihrer Forschung unter neuem Namen. Und jetzt haben wir im Prinzip zwei sehr gleichwertige, große Erhebungen in Deutschland, die uns auch erlauben, da einfach einen guten Vergleich zu haben, weil wir auch sozusagen alternierend letztendlich erheben. Also versuchen nicht immer im gleichen Jahr zu erheben, dass wir dann auch eigentlich alle Jahre abgedeckt haben im Vergleich. Und das Besondere an dieser Idee, die Mitte zu beforschen oder überhaupt in der Mittelstudie ist, vielleicht erstmal eine, die lange Zeit zumindest in der Politikwissenschaft ein bisschen kontraintuitiv war, wenn es um Rechtsextremismus geht, nämlich die Beobachtung oder die Hypothese vielleicht erstmal, dass das, was wir als Rechtsextremismus verstehen, nicht etwas ist, was am politischen Rand alleine beheimatet ist und dort entsteht und sich weiterentwickelt und Strukturen aufbaut und Gruppierungen bildet und Protest mobilisiert und auch vielleicht gewalttätig wird im Extremfall, sondern dass das eigentlich was ist, was im Kern auch sehr anschlussfähig ist in der Mitte der Gesellschaft und teilweise aber auch aus der Mitte selbst heraus entstehen kann. Und dann aber vielleicht in rechtsextremen Gruppierungen zum Beispiel noch weiter radikalisiert wird. Ja? Also bestimmte menschenfeindliche Einstellungen zum Beispiel, ja. Da haben wir mit dem Konzept in Bielefeld der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auch die Langzeiterhebung, in der wir uns genau dafür interessieren, wie es eigentlich steht um die Frage der Gleichwertigkeit oder Ungleichwertigkeit von Menschen in der Bevölkerung und wo denen halt bestimmten Gruppen die Gleichwertigkeit abgeschrieben wird.
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt schon echt viele Themen angesprochen, die wir interessant finden und relevant finden. Was mich aber tatsächlich nochmal interessieren würde, weil du sagst, auch die Mitte der Gesellschaft ist so eine bestimmte Gruppe, mit der man sich befasst. Wie genau identifiziert ihr denn die Mitte der Gesellschaft? Ist es der Medienbürger? Ist es die Mehrheit? Also was macht die Mitte der Gesellschaft quasi aus? Oder wer
Ja.
ist das, über den ihr oder wir sprechen?
Ja, also ehrlicherweise, also aus meiner Perspektive ist es eigentlich ein Kunstgriff, dieser Begriff Mitte, den wir uns erlaubt haben oder dem ich mich ja auch dann angeschlossen habe. weil die Mitte als solche ist erstmal ein Konstrukt, das politisch vor allem immer wieder bemüht wird, ja, von unterschiedlichen Parteien. Man kann das gut verfolgen, dass es immer wieder in Reden, zum Beispiel im Bundestag oder auch im Parteiprogramm, eigentlich immer wieder in irgendeiner Form wird die Mitte adressiert, ja. Und auch da wird sie eigentlich nicht genau beschrieben, wer oder was das jetzt genau ist. Aber es herrscht die Idee vor, es gibt sowas wie einen ja, demokratischen Konsens in der Gesellschaft, der so mehr oder weniger vernünftig über Gesellschaft denkt und halbwegs reflektiert irgendwie politische Ereignisse verfolgen kann und verstehen kann und dass der in der Lage ist, zum Beispiel auch Extremismen zu erkennen und auch zurückzuweisen, ja, oder halt dann, wenn sozusagen die Würde des Einzelnen in Frage gestellt wird oder angegriffen wird, das auch zu erkennen und zurückzuweisen. Diese Idee herrscht so ein bisschen vor und das ist auch ein bisschen ein deutsches Phänomen vielleicht,
Okay.
in besonderer Weise. Also nicht, dass es diese Mitte gibt, aber dass sie politisch so eine besondere Bedeutung hat. Das historisch bedingt in Deutschland, können wir gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, ist ein bisschen längere Geschichte vielleicht.
Gerne.
Aber grundsätzlich würden wir sagen, heute meinen wir damit tatsächlich so die Durchschnittsbevölkerung. Ja? Im Prinzip, und das sagen wir auch immer wieder gerne, kann jeder Mitte sein. Also jeder darf sich da auch zugehörig fühlen, zumindest erstmal in einem politischen Sinne, ja. Das ist auch sinnvoll für eine Demokratie wie in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir natürlich Indikatoren, die uns helfen, sozialstrukturell zu überlegen, okay, was entspricht denn ungefähr dem Durchschnitt der Bevölkerung, ja? Da geht es dann zum Beispiel um so Sachen wie, was haben Menschen für einen Bildungsabschluss, ja? Oder wie hoch ist ihr monatliches Einkommen? Wo wohnen sie? Also Faktoren, die uns die Stichprobe genauer beschreiben lassen und dann relativ nah eigentlich an die Bevölkerung ranrückt. Und das ist für uns erstmal alles Mitte. Ja? Und da haben wir natürlich aber auch relativ konkrete Fragen, die dann auch im politischen Sinne erlauben, davon abzurücken. Ja? Wir fragen zum Beispiel in allen Untersuchungen eigentlich immer ganz konkret, wo sich die Befragten denn politisch selbst verorten würden. Ja? Und dann gibt es diese ganz klassische Links-Rechts-Skala. Auch die ist mittlerweile natürlich, wird die in Frage gestellt, ob die noch so zeitgemäß ist. Und gleichzeitig sehen wir, die funktioniert für die meisten Menschen sehr, sehr gut. Ja? Die meisten Menschen können damit was anfangen und haben eine Idee, was mit links oder rechts sein gemeint ist und aber auch was mit der Mitte gemeint sein kann. Dann haben die fünf Antwortoptionen, können sich dann ganz links oder ganz rechts einordnen, dann in der Abstufung davor eher links, eher rechts und eben genau in der Mitte. Und da sehen wir zum Beispiel, dass tatsächlich sich wirklich die Mehrheit der Befragten immer, aber jetzt in den letzten Jahren auch rückläufig genau dieser Mitte zuordnet, also selbst von sich behauptet, genau in der Mitte zu stehen. Und dann haben wir natürlich aber auch ein Spektrum links und rechts der Mitte, die das auch ganz klar so für sich verorten, ja, ihre eigenen Einstellungen. Und da wird es dann wieder spannend zu schauen, okay, und wie verhalten sich denn dann nach der Selbstverortung der Befragten eigentlich ihre Einstellungen dazu? Und da sehen wir zum Beispiel, dass dann, und das macht dann auch vielleicht das aus, was für uns interessant wird, nämlich, dass nicht nur da, wo Befragte sich selbst politisch rechts verorten würden, finden wir rechtsextreme Einstellungen. Da im Besonderen und am häufigsten, aber eben auch unter Befragten, die selber von sich behaupten, genau in der Mitte zu stehen, politisch.
Ja, das ist echt spannend. Und ich würde, also auch in dem Zuge, weil wir jetzt ja auch über rechtsextreme Einstellungen sprechen, würde mich interessieren, wie messt ihr konkret diese Einstellung? Könntest du es vielleicht auch an einem Beispiel verdeutlichen?
An einem Beispiel kann ich es verdeutlichen, und gleichzeitig wird es daran nicht deutlich. Weil das Problem ist, oder die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir natürlich mit den Einstellungen, die wir erheben, nicht wirklich das messen, was uns eigentlich interessiert. In dem Sinne, dass wir bestimmte Aussagen zur Verfügung haben. Und das ist in unserem Fall ein sehr etabliertes und validiertes Konstrukt, was wir jetzt zuletzt auch nochmal in einer Methodenzeitschrift über diesen Zeitraum von 2014 bis 23, meine ich, zeigen konnten, dass das Konstrukt tatsächlich das misst, was es messen sollte, nämlich rechtsextreme Einstellungen, gut funktioniert und auch über die Zeit stabil bleibt. Das heißt, wir können tatsächlich davon ausgehen, dass es, wenn wir Veränderungen in den Einstellungen messen, dass es auch tatsächlich Veränderungen in den Einstellungen sind und nicht dem Messinstrument geschuldet ist. Ja, dass sich vielleicht über die Zeit verändert hat in der Wahrnehmung sozusagen der Aussagen. Und wir haben da in diesem Konstrukt der rechtsextremen Einstellungen unterscheiden wir zum einen sechs Dimensionen, ja, in erster Ordnung. Dazu gehört zum einen, das fassen wir dann zusammen als rechtsextremes Weltbild, ja. Dazu gehören zum einen Diktaturbefürwortung, dazu gehört Nationalchauvinismus, dazu gehört Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus. Und die sechste Dimension ist die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Genau. Das sind alle sechs. Und zu jeder dieser sechs Dimensionen stehen uns drei Aussagen zur Verfügung. Drei Items letztendlich. Und das heißt, wir haben dann insgesamt ein Instrument mit 18 Aussagen, die wir messen, ja. Und ich gebe gerne mal ein Beispiel, um mal eine Idee zu bekommen, was wir da eigentlich fragen. Also wir haben zum Beispiel eine der ersten Aussagen, die gestellt werden zur Bewertung, ist im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Das wäre ein Item, das Diktaturbefürwortung messen soll, ja? Wir können die Befragten dann auf einer Antwortskala von 1 bis 5 diese Aussage bewerten. Und natürlich gehen wir davon aus, dass sie das so tun, wie es tatsächlich auch ihrer Einstellung entspricht. Andere Aussage ist zum Beispiel, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Oder auch beim Antisemitismus haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr klassischen Antisemitismus, den wir da erfragen. Zum Beispiel, dass die Juden mit Tricks arbeiten würden als andere Menschen, um das zu erreichen, was sie wollen. Und gleichzeitig müssen wir dazu sagen, diese Aussagen sind in der Formulierung teilweise sehr, sehr hart, würde ich mal sagen, ja. Sie lassen relativ wenig Spielraum für Interpretationen. Bis zu gar keinem Spielraum. Das macht das Instrument, glaube ich, auch so stark über die Zeit. Und grundsätzlich können wir auch sagen, dass die meisten Befragten diese Aussagen als rechtsextreme Aussagen erkennen, ja? Und auch in der Lage sind oder auch bereit sind, diese abzulehnen. Ja? Und trotzdem unterscheiden sich aber die einzelnen Zustimmungen oder Ablehnungen natürlich enorm, ja? Von Aussage zu Aussage. Deswegen vermeide ich immer oder versuche ich immer nicht so sehr auf die einzelnen Aussagen Bezug zu nehmen, die natürlich wichtig sind für die Messung, aber eher dann zu schauen, okay, was ist denn sozusagen, was reflektieren diese Aussagen eigentlich für eine Einstellung, die dahinter liegt, weil die interessiert uns ja, ja. Und die Aussage selbst ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber sind teilweise sicherlich austauschbar, ja, zu einem gewissen Maß. Ja. Nicht in der Gänze, aber zu einem gewissen Maß sind sie austauschbar. Das heißt, es ist nicht so entscheidend, wie genau die Formulierung jetzt vielleicht gewesen ist in dem Fall, weil wir ja auch jeweils mehrere Indikatoren haben. Und für uns entscheidend ist ja dann auch nicht, ob eine Person oder mehrere Personen von mir aus auch einer Aussage zugestimmt haben. Und für uns entscheidend ist dann ja auch, ob sie im extremsten Fall zum Beispiel allen 18 Aussagen zugestimmt hat, ja. Und dann würden wir davon sprechen, dass eine Person zum Beispiel ein rechtsextremes Weltbild hat und dass da auch kein Vertun ist. Ja, also da hat die nicht vielleicht mal aus Versehen oder so, sagen wir mal, falsch geantwortet, sondern da müssen wir davon ausgehen, dass sie ganz klar und im vollen Bewusstsein diese Aussagen bewertet hat.
Ja, und dass die Aussagen ja eigentlich auch wenig Doppeldeutigkeit zulassen, also die gestellten Fragen, ist ja auch tatsächlich relevant, damit wir auch von so validen, also tatsächlich messe ich das, was ich messen will, Aussagen kommen können. Also das ist auch total spannend. Und ja, und diese Frage von austauschbar finde ich auch, weil es ja dann auch immer, je nachdem, mit welchem also mit welchem Datensatz man arbeitet, also ne, Befürwortung von demokratischen Werten oder Ablehnung von Diktaturen, werden ja auch in anderen Umfragen gestellt und dann werden auch gegebenenfalls andere Fragen gestellt. Wenn man beispielsweise auch ländervergleichend arbeiten möchte, muss man gegebenenfalls andere Fragen stellen. Aber die Idee zu sagen, das Konstrukt dahinter ist eigentlich das, was wir erfassen wollen, finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, wir haben ein bisschen das Glück, dass tatsächlich, weil das Instrument so etabliert ist, auch viele andere Umfragen mittlerweile damit arbeiten, vielleicht nicht mit dem ganzen Instrument, aber mit Teilaussagen. Das hilft natürlich enorm für die Vergleichbarkeit. Und vielleicht ein ganz kurzer Teaser. Wir haben tatsächlich jetzt, oder wir sind gerade dabei, ländervergleichend das Instrument zu testen.
Spannend.
Haben da eine Kooperation mit Forschern aus Polen und Schweden. Und die haben im Prinzip tatsächlich diese deutsche Messung, sage ich mal, rechtsextremer Einstellungen 1:1 in die entsprechende Ländersprache übersetzt. Und wir testen das halt da, um mal zu schauen, ob es da ähnlich gut funktioniert.
Okay, also wir reden heute noch über einiges, aber damit machst du schon Werbung, dass wir dich nochmal einladen und über dann die vergleichende, international vergleichende oder Vergleichbarkeit auch nochmal sprechen zu können. Ich würde tatsächlich nochmal für Menschen, die jetzt nicht genau wissen, wie Umfragen funktionieren, Einstellungen nochmal so ein bisschen auf Umfragen also so ein bisschen rumhorchen. Du meintest ja, ihr macht die Befragung telefonisch. Und erstens, warum habt ihr euch für telefonisch entschieden? Und was heißt telefonisch? Könnte ich sagen, hey, ruft mich an oder wie funktioniert das?
Ja, das wäre eigentlich schön. Nee, eigentlich wäre das nicht schön. Dann hätten wir ja eine selbstselektive Stichprobe.
Ja.
Die wollen wir ja gerade nicht haben. Also entschieden ist relativ. Wir haben uns natürlich eigentlich erstmal der bestehenden Umfragen angeschlossen, und die meisten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen in dem Bereich waren zumindest vor einigen Jahren noch überwiegend Telefonumfragen, ja, weil sie zumindest zu der Zeit so vom Kosten-Nutzen ja, halbwegs vertretbar waren. Jetzt sind wir natürlich dabei geblieben, weil wir nicht sozusagen Gefahr laufen wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel umschwenken würden auf eine Online-Befragung, was mittlerweile viele Institute auch anbieten und machen, dass unsere Vergleichbarkeit darunter leidet, ja, weil wir sozusagen ein anderes Design hätten in der Stichprobengewinnung. Jetzt ist es so, der große Vorteil eigentlich, finde ich, an Telefonbefragung ist zum einen, dass wir, also die Personen, um meine Frage direkt zu beantworten, können sich nicht aussuchen, ob wir sie anrufen. Das ist auch ein bisschen lästig vielleicht für manche, aber die Telefonnummern, die angerufen werden, werden zufällig generiert. Also die Umfrageinstitute haben dafür ein Computerprogramm, und das weiß so, ne, ungefähr, wie ist eine Mobilfunknummer aufgebaut in Deutschland. Also zum Beispiel, ne, es gibt eine Vorwahl mit vier Ziffern, und dann gibt es irgendwie die Nummer dahinter. Und es gibt halt bestimmte Vorwahlkombinationen, Festnetznummern. Und die werden halt zufällig generiert, und dann müssen die fleißigen Menschen, die da in dem Umfrageinstitut arbeiten, halt auch viele Fehlanrufe sozusagen erstmal in Kauf nehmen, weil natürlich es auch sein kann, dass eine Nummer einfach nicht existiert. Ja, wenn die zufällig generiert worden ist. Und dann ist es aber auch so, dass wir bestimmte Voraussetzungen haben oder formuliert haben, wer sozusagen an der Umfrage mitmachen soll. Ja, das ist bei uns nicht viel, aber zumindest müssen die Befragten erstmal in Deutschland wohnen. Ja, das war die erste Voraussetzung. Und die zweite ist, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind. Und wenn das sozusagen am Telefon schon negiert wird, dann kann die Person schon mal nicht teilnehmen. Eine dritte Voraussetzung, die wir sozusagen implizit mitformulieren, ist, dass die Befragten an diesem deutschen Fragebogen letztendlich teilnehmen können. Ja, also wir hatten bisher nicht die Chance, den Fragebogen in andere Sprachen zu übersetzen, zum Beispiel, um auch Menschen zu ermöglichen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, auch an der Umfrage teilzunehmen. Also genau, und es setzt tatsächlich, würde ich sagen, aufgrund der Komplexität der Aussagen tatsächlich muttersprachliches Niveau voraus, leider. Genau, und trotzdem versuchen wir natürlich eine möglichst breite und große Stichprobe zu erzielen. Und das am Ende versuchen wir immer so auf 2000 Befragte zu kommen, die dann repräsentativ auch nochmal gewichtet werden nach bestimmten Strukturmerkmalen in der Bevölkerung. Und der andere Vorteil, aber es kann auch ein Nachteil sein, darüber wird sich gestritten, soweit ich weiß, ist, dass natürlich eine Telefonbefragung, oder da gibt es zumindest unterschiedliche Annahmen darüber, wie sich Menschen am Telefon bei Umfragen verhalten. Zum einen ist sicherlich ein großes Problem die Ausfallquote im Sinne von, dass Befragte am Telefon vielleicht sehr leicht entweder von vornherein abwimmeln, kein Interesse haben, keine Zeit haben, oder dass sie vielleicht auch währenddessen einfach abbrechen, ja, vielleicht auch, weil möglicherweise der Empfang wegbricht oder die Person einfach auflegt oder wie auch immer. Das ist bei Umfragen, die zum Beispiel sagen Haustürbefragungen machen, ja, natürlich ein bisschen anderer, weil der Kontakt sehr viel unmittelbarer ist und auch ein bisschen invasiver natürlich, sozusagen in das Leben der Befragten. Und da man natürlich dann von etwas höherer Ausschöpfungsquote hat, häufig, weil die Befragten direkt angesprochen werden können, persönlich. Man hat eine Person vor sich stehen, die vielleicht freundlich fragt. Das ist am Telefon und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Sicherlich, weil auch manche Leute dann das schnell verwechseln mit so, ich sag mal, Werbeanrufen oder irgendwie sowas. Und dann erstmal so ein bisschen eingeführt werden müssen, okay, es geht hier um eine wissenschaftliche Untersuchung an einer Universität zu dem und dem Thema, hätten Sie Zeit? Und da müssen die Befragten dann ja auch erstmal irgendwie bereit sein, sich vielleicht eine halbe Stunde Minimum Zeit zu nehmen am Telefon, diese Fragen zu beantworten, die ja, wie gesagt, auch wirklich nicht einfach sind, ja. Genau. Und deswegen sind wir jetzt so bei dem Telefonformat geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auch noch mal, dass wir zukünftig auch vielleicht einen Weg gehen werden, wo wir das kombinieren mit Online-Umfragen. Gleichzeitig sehen wir da auch große Schwierigkeiten tatsächlich, dass häufig natürlich dann eher selbstselektive Stichproben sind, wenn es dann so Stammpanels sind, also Menschen, die sozusagen bei Umfrageinstituten angemeldet sind, weil sie sich mal bei einer anderen Umfrage oder einfach so bereit erklärt haben, an Umfragen teilzunehmen und die dann sozusagen versucht werden zu rekrutieren für diese Umfrage auch. Das heißt, die haben grundsätzlich eine andere Bereitschaft, solche Fragen zu beantworten, ja. Das ist dann bei dieser Zufallsauswahl, die wir da treffen, natürlich nicht unbedingt gegeben.
Verstehe, aber die brauchen wir, um eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zu haben und deswegen aber auch noch nachträglich gewichten, weil man tatsächlich ja nicht jede Gruppe gleich gut erreichen kann.
Genau.
Ja, nee, also super spannend und ich finde auch vor allen Dingen die Frage mit auch schon, dass man sich fragt, also ne, wir reden darüber, inwiefern sich beispielsweise die Frage stellt, Vergleichbarkeit der Konstrukte über die Jahre, aber schon, dass sich die Frage ja schon bei der Erhebung stellt, ist ja tatsächlich etwas, was man vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, so richtig. Und da würde mich tatsächlich auch interessieren, was hat sich eigentlich auch in methodischer, inhaltlicher Sicht in der Mittelstudie nochmal verändert oder wie hat sie sich eigentlich seit den Anfängen weiterentwickelt, um es vielleicht anders auszudrücken?
Also kurz gesagt würde ich sagen, sie ist einfach größer geworden, breiter geworden. Also entgegen sozusagen der Entwicklung in der Bevölkerung, dass sich immer weniger Menschen selbst der Mitte zuordnen, sondern eher links und rechts davon, haben wir unsere Messinstrumente immer breiter ausgestaltet. Zu unserem Leidwesen eigentlich tatsächlich. Wir haben aber den Anspruch natürlich auch formuliert und der ist eigentlich auch geblieben, dass wir natürlich versuchen, nicht nur den Zeitvergleich zu gewährleisten, sondern auch tatsächlich eine Gegenwartsbeschreibung hinzubekommen, die möglichst gut das abbildet, was auch aktuell vielleicht die Menschen bewegt und interessiert.
Ja.
Ja? Das heißt, wir haben sozusagen unsere All-Stars, also unsere Instrumente, die wir immer wieder mitnehmen. Dazu gehören eben die rechtsextremen Einstellungen, aber auch die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und dann haben wir in den einzelnen Jahren so Schwerpunktthemen gehabt, sage ich mal, die häufig was zu tun hatten mit, was gibt es gerade national, international, in Europa für Entwicklungen eigentlich politisch. Da hatten wir jetzt zum Beispiel 2021, sage ich jetzt mal, ganz markant die Corona-Pandemie, die für uns relevant war als Kontextfaktor, sage ich mal. 2016 war es zum Beispiel große Debatte um die Migrationspolitik in Deutschland, die auch noch 2018 relevant war in der Erhebung. 22, 23 ging es vor allem nochmal stärker um so internationale Konflikte und Krisen. Also zum Beispiel den Ukraine-Krieg. Dazu hatten wir eine Fragebatterie mit aufgenommen und auch in der Hinsicht dann so Fragen nach zum Beispiel so Ost-West-Orientierung im Sinne von so große Ausrichtung eher nach zum Beispiel Russland oder eher nach USA. Mhm. Ja. Dahinter liegt natürlich auch die Idee, dass dann bestimmte Ideologien oder Vorstellungen und Wahrnehmungen von Weltpolitik verbunden sind.
Mhm.
Und jetzt in der letzten Erhebung 24-25 haben wir uns nochmal was getraut, was eigentlich schon lange auf dem Zettel stand, aber wir bisher nicht so richtig eine Idee hatten, wie wir es machen sollen, nämlich Demokratievorstellungen zu befragen.
Mhm.
Der Hintergrund war, dass wir eigentlich schon in den Jahren davor die Beobachtung gemacht haben, dass wir in den Umfragen teilweise auch vielleicht ein bisschen leichtsinnig mit dem Begriff Demokratie umgegangen sind.
Mhm.
Also wir haben diesen Begriff häufig einfach genutzt, ja, auch bei Fragen zum Beispiel, und haben dann festgestellt, dass sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, was eigentlich mit Demokratie gemeint ist.
Mhm.
Also wir sind da so ein bisschen unserem eigenen, ja, unserer eigenen, unserer eigenen Bewertung vielleicht aufgesessen, dass wir dachten, ja, irgendwie so halbwegs klar könnte das ja sein, was mit Demokratie gemeint ist in einem Land, das demokratisch ist. Aber so ganz genau gefragt haben wir es nicht, bis dato. Und jetzt haben wir zumindest mal in einem Versuch, vor allem der Kollege Marco Eden, der auch mit im Herausgeberteam ist, hat er den Versuch nach vorne gebracht zu sagen, okay, wie können wir es eigentlich schaffen, aus Bestandsitems, Bestandsfragen, die wir haben, nochmal was Neues zu entwickeln, das so ein bisschen stärker dieses Demokratieverständnis auffächert.
Mhm.
Überlegung davon war auch nochmal so, es gibt ja verschiedene Demokratieindizes, die auch weltweit versuchen, den Zustand von Demokratien zu beschreiben. Und da gibt es zum Beispiel das große Projekt VDEM oder Varieties of Democracy,
ja.
Das sehr, sehr bekannt geworden ist und auch mittlerweile tatsächlich die Datengrundlage wird auch für unterschiedliche Indizes benutzt.
Mhm.
Aber das Original sozusagen versucht auch eigentlich genau diesem Phänomen gerecht zu werden, dass es eben nicht sozusagen die Demokratie in Reinform gibt, sondern tatsächlich Abstufungen, unterschiedliche Ausprägungen von Demokratie. Ja, also Variationen dann tatsächlich. Und das als Hintergrund war jetzt in der Mittelstudie so ein bisschen die Idee, okay, wie können wir das denn empirisch versuchen abzubilden?
Mhm.
Und da gibt es ein sehr lesbares Kapitel zu, wie ich finde, in der aktuellen Mittelstudie, was ich sehr empfehlen kann. Wir werden mal gucken,
Super.
Wir werden mal gucken, wie wir das weiterentwickeln, vielleicht auch noch in der nächsten Erhebung, wenn es sie geben sollte. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird.
definitiv und damit auch zusammenhängt. Also die wichtigsten Erkenntnisse der aktuellen Studie, die werden wir auch noch mit Blick auf die Shownotes nochmal besprechen. Aber was uns auf jeden Fall nochmal interessieren würde, ist auch mit diesem Zeitvergleich, weil du halt auch gesagt hast, ne, wie bestimmte Sachen habt ihr auch einfach generell noch mehr erhoben und andere Sachen gehen sozusagen den aktuelleren Sachen, also werden halt sozusagen ergänzt mit aktuelleren Entwicklungen. Und da würde uns tatsächlich auch nochmal interessieren, auch mit Blick auf die Einleitung der Folge, nehmen rechtsextreme Einstellungen eigentlich aktuell zu? Wie ist da eure Überlegung? Und eine Erkenntnis, wenn ich das richtig interpretiert habe, ist ja auch so diese Normalisierung des Rechtsextremismus. Und wie macht ihr eigentlich diese Idee der Normalisierungstendenz sichtbar in eurer Arbeit?
Ja. Ich überlege, wo ich anfange.
Ja, es ist eine komplexe Frage, ich weiß. Und nach dem Demokratiekomplex ist es jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Da sehe ich auch rein.
Also vielleicht zur ersten Frage kann ich vielleicht relativ, relativ kurz beantworten, nämlich nach der Zunahme von rechtsextremen Einstellungen. Tatsächlich, wenn wir uns jetzt den Zeitraum, den wir in der in den Veröffentlichungen auch vergleichen, nämlich 2014 bis 2025, also das ist ja so ein 10-Jahres-Horizont, wenn wir uns den angucken, dann sehen wir, dass es eigentlich so bis 2018 oder bis 2020 relativ stabil geblieben ist, was zumindest so die Gesamtzustimmung zu dem rechtsextremen Weltbild angeht, sage ich mal. Ja, da hatten wir immer so 2-3% in der Gesamtbevölkerung, ja, also relativ überschaubaren Anteil, der ein rechtsextremes Weltbild teilt. Ja, wie schon gesagt, das unterscheidet sich dann natürlich auch nochmal, wenn wir uns zum Beispiel die Subdimension angucken. Ja, häufig zum Beispiel sehen wir, dass sowas wie Nationalchauvinismus, also die Idee, dass sozusagen der Deutschland sozusagen wieder zurück zu vermeintlicher Stärke oder Übermacht kommen sollte, also Germany First Politik, dass die zum Beispiel viel eher Zustimmung findet als zum Beispiel ein Antisemitismus. Ja? Und dann gab es 2020, 2021 nochmal so einen kleinen Einbruch in dieser Stabilität, sag ich mal, in der Mitte. Und dann hatten wir das Jahr 2022, 2023 mit einer Erhebung, wo wir beim rechtsextremen Weltbild in der Gesamtbevölkerung knapp 8% gemessen haben. Das war jetzt im Vergleich zu den Vorjahren erstmal erstaunlich.
Die waren so bei 3%, ne? Ja.
Genau, genau. Und wir hatten erstmal, und das, also im Verhältnis ist das wirklich ein großer Sprung, ja, also von, das klingt erstmal nicht viel, aber im Verhältnis ist das tatsächlich ein großer Sprung, von diesen 2-3% auf 8, der sich ja in Subgruppen nochmal deutlicher vielleicht sogar zeigt, ja, zum Beispiel bei jüngeren Befragten. Und da hatten wir erstmal Schwierigkeiten, uns das zu erklären, wie kann das eigentlich sein, gerade von diesem nochmal stärkeren Tief, sage ich mal, 2020, 2021 zu diesem Hoch in 2022, 2023 und jetzt sind wir 24, 25 wieder auf dem Niveau der Jahre davor ungefähr, ja, also so plus minus. Das heißt, wir haben eigentlich gerade so ein bisschen so ein Auf und Ab hinter uns und gleichzeitig das ist erstmal so die Beschreibung, ja, das, was wir gemessen haben und gleichzeitig und das ist, glaube ich, unabdingbar, beobachten wir ja auch politische Entwicklungen im Land. Ja, also klar hängen wir sehr in unseren Daten und sind Empiriker durch und durch, aber natürlich schauen wir auch, was es sonst noch so an Phänomenen gibt und was sich sonst eigentlich so im Bereich Rechtsextremismus entwickelt in der Bevölkerung. Und da hatten wir im Forschungsteam eigentlich den Eindruck, dass wir sowas wie Normalisierung beobachten können. Ja, Normalisierung in der Hinsicht, dass eigentlich das, von dem wir bis, also eigentlich immer noch davon ausgehen, müssen und sollten, was wir als rechtsextreme Einstellungen messen, ja, dass das eigentlich etwas ist, was in der Bevölkerung nicht mehr unbedingt als solches aufgefasst wird. Ja? Im Sinne von, dass die Aussagen, die da zum Beispiel abgefragt werden, vielleicht noch als solche erkannt werden, ja, in dieser Reinform, aber sozusagen so oder so ähnlich vielleicht dann doch geteilt werden. Ja? Das heißt, wir hatten so ein bisschen eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten, die wir erzählen mussten. Einerseits die Geschichte, die sozusagen die Daten hergegeben haben und gleichzeitig natürlich aber auch den Kontext, in dem sich das entwickelt hat, ja, den wir miterzählen wollten. Und ich kann es schon mal vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, unser Standpunkt damals, als wir das erste Mal mit diesen 8% zu tun hatten, war zu überlegen, okay, wie kommt denn das aus diesen unter 2%, ich glaube 1,7 waren es ziemlich genau, 2020, 2021, ich habe es gerade nicht vor Augen, aber wie kam es eigentlich zu diesem starken Anstieg, vor allem nach der Corona-Pandemie?
Ja.
Das hat uns erstaunt, weil wir es eigentlich ehrlicherweise vielleicht andersrum erwartet hätten. Wir hätten vielleicht erwartet, dass es während der Corona-Pandemie zu einem starken Anstieg kommt. Mhm. Einfach aufgrund dessen, was gesellschaftlich eigentlich so gekippt ist an Vertrauen in Demokratie, in Institutionen, in Politiker, in den Staat. Und dass es dann aber nach Ende der Pandemie und mit einer gewissen Lösung in der Gesellschaft, Lösung von Anspannung, von Frustration, von Wut, sich das vielleicht auch wieder ein bisschen abmildert. Das ist genau andersrum eingetreten. Und unsere Erklärung ist eigentlich bisher die, dass wir sagen, die Befragung 2020-21 ist, und das muss man dazu sagen, vielleicht fairerweise, in dem ersten oder im zweiten Lockdown, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Lockdowns es gab, aber zumindest in einem der früheren Lockdowns erhoben worden. Und da muss man ja zur Einordnung schon nochmal dazu sagen, das war eine Zeit, in der es auch in anderen Umfragen klar wurde, dass dass in der Bevölkerung eigentlich das Vertrauen in den Staat sehr, sehr groß war. Teilweise sogar auf einem Allzeithoch.
Ja.
Ja? Weil angesichts dieser starken Verunsicherung durch die Pandemiesituation natürlich auch der Staat gefordert war und sich ja auch irgendwie agiert hat, ja, und versucht hat, Sicherheit zu vermitteln. Und dann kippte das aber spätestens dann in einem der späteren Lockdowns, wo dann irgendwie klar war, okay, sind die Maßnahmen wirklich sinnvoll oder auch nicht. Da wird ja immer noch gestritten und das ist auch wichtig, glaube ich.
Ja.
Und trotzdem sehen wir, dass dann natürlich gesellschaftlich sich was losgebrochen hat, wo wir heute rückblickend sagen würden, da haben sich auch nochmal Bevölkerungsteile aus der Mitte radikalisiert, die vorher eigentlich unauffällig waren.
Ja.
Und dass wir dann sagen müssen, okay, der starke Anstieg dann zu 2022, 2023 ist wahrscheinlich eher Ausdruck dessen, also quasi dessen, was dann nach der Erhebung davor passiert ist, sozusagen, ja. Kompliziert zu machen, aber dass quasi die Einstellung sich, und davon gehen wir auch häufig aus, da können wir noch drauf zu sprechen kommen, auch gerne, die Frage, die ist auch unbeantwortet an vielen Stellen, ob sich Einstellungen eigentlich über die Zeit so allmählich entwickeln und wir davon ausgehen müssen, dass die eigentlich relativ stabil sind, ungeachtet von, was passiert sonst noch so auf der Welt, ja. Also gerade so politische Ideologien, dass sie relativ stabil sind.
Ja.
Oder ob das eigentlich was ist, wo wir sagen müssen, vielleicht sind Einstellungen eigentlich doch etwas, was sich auch relativ kurzfristig verändern kann, wenn der Kontext es erlaubt, ja. Und in dem Fall würden wir sagen, ist es ein Kontexteffekt gewesen oder ein Periodeneffekt, könnte man es auch nennen, der da sichtbar geworden ist. Wir können nur mutmaßen, wie das jetzt weitergeht mit der Zeitreihe. Ich hätte verschiedene Ideen dazu. Ich glaube, vieles ist möglich. Wir werden es am Ende empirisch sehen müssen, was sich zeigt.
Also empirisch, auch theoretisch. Also ich habe mich ja in meiner Promotion auch mit Wertorientierung beschäftigt, was ja quasi sozusagen ein eine Sammlung von Einstellungen sein kann. Also im Endeffekt wirklich diese Unterscheidung von Wertorientierung, Einstellung, Haltung, was ist eigentlich stabiler und was ist tatsächlich dann doch den aktuelleren Sachen. Aber ich glaube, dazu können wir eine neue Folge machen, Nico. Ich merke schon, mit dir haben wir auf jeden Fall mindestens ja fast schon eine kleine Doku-Reihe, die wir uns schon vorstellen können. Aber uns interessiert natürlich auch sehr deine Diss. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich abschließend noch eine Frage zur Mittelstudie, zur Studie im Allgemeinen stellen. Und zwar würde mich noch interessieren, ich würde gerne so als so eine Reaktion, gibt es eigentlich ein verbreitetes ein Irrtum über die Mittelstudie, was du gerne korrigieren willst?
Oh, das ist eine richtig schöne Frage, ehrlich gesagt.
Du hast den Raum, ja.
Da müsste ich mal kurz drüber nachdenken. Mir würden eigentlich viele Irrtümer einfallen. Das ist so ein bisschen vielleicht der Nachteil, würde ich mal fast sagen, an so einer doch durchaus bekannten Untersuchungen, dass natürlich auch viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Kritik nach sich ziehen kann.
Ja.
Es gibt eine Kritik, aber ich will die jetzt gar nicht, ich kann die, glaube ich, jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit komplett ausräumen, aber ich würde sie, glaube ich, gerne zur Sprache bringen, weil ich sie so interessant finde, darüber mal nachzudenken. Und zwar begegnen uns gerade im Kontext von der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, aber auch rechtsextremen Einstellungen, die Kritik, dass wir mit solchen Umfrageuntersuchungen, indem wir quasi die Einstellungen, die wir befragen, die wir messen wollen, dass wir die über diese Telefoninterviews überhaupt erst in die Bevölkerung reintragen würden. Ja? Dass wir quasi überhaupt erst dafür sorgen würden, dass dann Befragte diese Einstellungen herausbilden, nachdem wir sie ihnen zur Verfügung gestellt haben.
Mhm. Ja, das ist interessant, ne, dass Menschen sich überhaupt erst dazu positionieren müssen, vielleicht auch, und das kognitiv was macht.
Und das finde ich, ich finde erstmal den Gedanken nachvollziehbar, dass das sein kann. Ich glaube, es überschätzt zum einen tatsächlich die Tragweite einer solchen Untersuchung. Also wenn wir 2000 Personen befragen, da gibt es sicherlich, kann man das mathematisch bestimmt irgendwie schlau berechnen, wie viele Kontakte es bräuchte, damit dann diese 2000 Personen auf 83 Millionen sozusagen eine Einstellung verbreiten, die dann sich irgendwie etabliert. Ich würde aber eher sagen, ja, es gibt diesen Moment in der Telefonumfrage, wo die Befragten sicherlich zum ersten Mal konfrontiert sind mit dieser Aussage, ja. Und trotzdem, und das macht auch vielleicht dann genau das Umfragedesign aus, sind die Gefragten ja dann gefordert, in relativ kurzer Zeit, ja, ihrem eine Antwort zu geben, ja, eine Bewertung abzugeben. Das heißt, es geht nicht unbedingt darum, dass die Befragten jetzt zu jeder Aussage Zeit haben, eine Viertelstunde zu diskutieren, zu reflektieren, Pro und Contra abzuwägen, was sind Argumente, die dafür sprechen, die dagegen sprechen, sondern es geht ja tatsächlich darum, und deswegen sind es ja für uns einfach Indikatoren, zu gucken, was liegt denn dahinter? Ja, das heißt, wenn wir davon ausgehen, und das ist einfach unsere Prämisse, ja, wenn wir davon ausgehen, wir messen damit dahinterliegende Einstellungskonstrukte, ja, zum Beispiel Antisemitismus. Ja, da müssen wir davon ausgehen, dass die Befragten ihren Antisemitismus so oder so abrufen können. Ja, ob sie jetzt diese oder jene Frage beantworten.
Mhm.
Und wenn sie antisemitisch eingestellt sind, dann werden sie auch in der Lage sein, diese Frage oder werden sie diese Befrage auch entsprechend beantworten. Davon müssen wir auch ausgehen, sonst wäre unsere Umfrage hinfällig. Und trotzdem kann ich die Kritik nachvollziehen im Sinne von, natürlich geht es auch um eine wissenschaftliche Verantwortung im Sinne von, an welchen Stellen reproduzieren wir eigentlich auch bestehende Ungleichwertigkeitsvorstellungen, nicht unbedingt mit der Befragung selbst, also bei den Befragten, aber natürlich, wir haben dann eine Veröffentlichung mit so einem Buch, wir machen Vorträge, wir sind vielleicht mal bei einem Podcast eingeladen, wie auch immer. Wir machen Lehre in der Universität, unterrichten Studierende dazu. Natürlich sind dann die Indikatoren, die wir genutzt haben, auch Teil der Diskussion und der Debatte und des Austauschs darüber. Und wir sind uns bewusst darüber, dass diese Aussagen, die wir da stellen, die wir abfragen, auch natürlich Menschen, die sie unmittelbar betreffen, verletzen können. Ja? Und trotzdem, oder umso mehr vielleicht, sagen wir, oder sind wir eigentlich überzeugt davon, dass wir genau darüber sprechen müssen. Ja? Dass wir genau diese Aussagen abfragen müssen, weil wir sehr wenig davon hätten, wenn wir so tun würden, als gäbe es diese Vorurteile und diese rechtsextremen Einstellungen nicht, ja, und wir könnten sie nicht erfragen und wir dürften sie nicht erfragen, sondern da wissen wir eigentlich aus der sehr viel früheren Vorurteilsforschung auch, dass das eigentlich genau den gegenteiligen Effekt hat. Sobald Menschen anfangen, tatsächlich Einstellungen, die sie haben, die sie eigentlich haben, zu verleugnen, zu negieren, zurückzuweisen, weil sie denken, sie dürfen sie nicht haben, ja, oder sie oder die Norm eine andere ist, dass es dann häufig, das nennt sich dann Rebound-Effekt, dass das dann häufig so ist, dass die Menschen Experimenten dann umso stärker diese Vorurteile eigentlich haben und weiterhin hegen. Ja. Also wir müssen darüber sprechen, wir müssen die Vorurteile sichtbar machen, nur dann können wir sie bearbeiten.
Ja, finde ich persönlich überzeugend. Was gibt dazu auch einen Gedanken?
Dieses Abrufen, finde ich, ist tatsächlich so eine Sache. Also es ist auf jeden Fall vorhanden, aber natürlich müssen wir mit unseren Daten auch arbeiten, also auch mit demokratischen Wertorientierungen. Und sie brauchen wir trotzdem in den Debatten. Ne? Also genau das, was wir am Anfang ja auch mit der Frage mit Fakten basiert und nüchtern, da können wir so viele Zahlen versuchen zu interpretieren. Die Zahlen stehen ja nicht für sich. Das heißt, wir müssen sie kontextualisieren und es ist ja auch tatsächlich die Frage, wie man, also ob man die Zahlen dann auch einfach nur benennt oder auch einfach problematisiert. Also eine Zustimmung von jeder vierten Person beispielsweise zu einem rechtsextremen Weltbild ist nichts, was man einfach sozusagen hinnehmen sollte. Wir brauchen dann quasi auch politische Konsequenzen daraus, die wir ableiten sollten. Aber ja, so wie du sagst, man ist mit Vorträgen damit beschäftigt, man ist in der Lehre damit beschäftigt, man schreibt Promotionen dazu.
Ja, apropos, dann würde ich mal mit dem Teil zu deiner eigenen Forschung weitermachen. Und damit ist unsere Folge hier quasi forschungspragmatisch aufgebaut, weil wir kommen jetzt von den Daten zu deinen Forschungsfragen. Und im Studium wird uns ja häufig als Prototyp so der Weg von der Theorie über das Forschungsdesign zu den Methoden und dann den Daten vermittelt. Und das ist hier vielleicht interessant zu erwähnen, weil wir in unseren Folgen ja häufig qualitative Forschung vorstellen, aber besonders in der quantitativen Forschung schaut man sich ja häufig auch früh die Daten an und schaut, ja, welche relevanten Fragen lassen sich anhand dieser Daten beantworten. Und du arbeitest in deiner Promotion mit den Daten der Mitte-Studie und erforscht die Bedeutung von Sozialisationskontexten für rechtsextreme Einstellungen. Würdest du uns einmal sagen, was genau dabei die Fragen sind, die sich für dich als relevant ergeben haben und die deine Forschung leiten, die dich interessieren?
Eigentlich gerne und gleichzeitig merke ich auch, dass es für mich immer noch ein Werden und ein Findungsprozess ist. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch so ein bisschen vielleicht, ich sage mal, nicht unbedingt durch Umwege zur Promotion gekommen, aber vielleicht ein bisschen dann doch durch die Arbeit an der Mitte-Studie. Ich glaube, ich hätte ohne diesen Zugang zu dem Feld mir das, glaube ich, selber gar nicht zugetraut, mich so einem großen Projekt zu widmen und ja auch alle Entbehrungen, die das vielleicht mit sich bringt, auf mich zu nehmen. Mittlerweile bin ich ja auch schon relativ lange jetzt eigentlich in diesem Projekt und hätte, glaube ich, auch sicherlich schon mal irgendwie, oder anders gesagt, ich hatte schon immer wieder Ansätze für eine Promotion, hatte immer wieder Ideen, weil einfach auch die Mitte dann, wie gesagt, immer breiter geworden ist von den Themen und immer mehr möglich gemacht hat. Und trotzdem war ich so sehr noch in dem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit eigentlich, hatte ich da so Fuß gefasst und mich damit viel beschäftigt. Habe da ja auch sehr an der Entwicklung ist zu viel gesagt, aber vielleicht an der Neuausrichtung des Instruments mitgearbeitet, mitgewirkt. Und das wäre sicherlich auch ein Thema gewesen, dem ich mich gerne weiter gewidmet hätte. Bin dann aber jetzt, und das, ich glaube, das ist nicht unerheblich für die, sozusagen diese Promotionsfindung. Gerade weil ich jetzt, ich mache jetzt neben der Promotion, bin ich gerade noch in Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten.
Nicht so krass.
Das hatte ich vor ein paar Jahren angefangen. Ich weiß gar nicht, wie genau ich auf die Idee kam, das gleichzeitig zu machen, aber so ist es jetzt. Ist nicht zu empfehlen, auf jeden Fall, falls jemand darüber nachdenkt. Genau, und da ist mir nochmal so sehr, ich mich Jahre davor immer so auf so einer Makroebene gefühlt bewegt habe, mit der Einstellungsforschung und was passiert so gesellschaftlich und so Normen und Werte und Einstellungen. Ich habe das Gefühl, ich war immer so relativ weit weg, so mit meiner Brille und mit dem, was ich so vielleicht interessant finde oder so, ja. Hinzu kam natürlich noch die Arbeit an der Uni als solche, die ja auch vielleicht das Gefühl auslösen kann, aber bei mir ausgelöst hat, irgendwie weit weg zu sein von der Wirklichkeit, die wir ja irgendwie beanspruchen zu beschreiben, ja. Und mit der Ausbildung war ich nochmal irgendwie sehr viel näher auf so einer Mikroebene und habe irgendwie sehr viel zu tun, auf einmal mit Kindern, Jugendlichen, mit Eltern, auch mit Schule, also mit Orten, an denen Menschen sozialisiert werden, an denen sie aufwachsen und an denen sie natürlich auch über die Zeit politisch sich entwickeln, Identität ausbilden, und aber natürlich auch mit allen Kontextfaktoren, die für mich vorher interessant waren, auf der Makroebene, also zum Beispiel Corona-Pandemie, Kriegen auf der Welt, genauso beschäftigt sind, ja. Und die aber dann zum Beispiel in die Psychotherapie bringen, ja, auf einer abstrakten Weise und irgendwie beschäftigt sie das und das muss nicht immer alles direkt Auswirkungen auf sie haben, aber zumindest sie nehmen das sehr bewusst wahr, ja, und pflegen das irgendwie ein in ihre weitere Entwicklung, diese Erfahrungen, die sie da vielleicht machen. Und dann hatte ich mich so gefragt, ob das nicht was ist, wo ich mit der Mittelstudie irgendwie einen guten Twist hinbekomme, dass ich sowohl mich weiterhin mit Einstellungsforschung beschäftige, von der ich überzeugt bin, dass sie sehr viel mehr ist als individuelle Einstellungen, als das, was sozusagen das Individuum uns bereit ist mitzuteilen, sondern von der ich immer davon ausgehen würde, dass sie kollektiv funktioniert, dass sie gesellschaftlich funktioniert und nur so funktionieren kann. Also eine Einstellung zum Beispiel zum Rechtsextremismus kann sich nicht alleine auf einer intraindividuellen Ebene entwickeln. Das funktioniert nicht, ja. Wir Menschen sind im Austausch mit anderen, wir leben in einer sozialen Umwelt. Natürlich entsteht diese Einstellung interindividuell, ja, also zwischen anderen Menschen, miteinander. Und natürlich auch im Verhältnis zur Gesellschaft. Und das hat mich jetzt dazu gebracht, jetzt zumindest in der letzten Erhebung, ich mache jetzt so zwei Schritte, einmal in der letzten Erhebung nochmal stärker tatsächlich mich einmal dem zu widmen, was sind das vielleicht für Erfahrungen, die Kinder, Jugendliche oder in dem Fall jetzt, ja, wir fragen ja Erwachsene, aber was waren das eigentlich für Erfahrungen, die sie vielleicht als Kinder, Jugendliche gemacht haben, die sich möglicherweise jetzt im Erwachsenenalter auswirken oder ausgewirkt haben auf ihre politischen Einstellungen. Und der zweite Punkt, also das war jetzt in der letzten Erhebung das Thema in einem Kapitel von mir zur Frage, wie sich eigentlich rechtsextreme Einstellungen über, ich sage mal, familiale Sozialisation herausbilden können, über bestimmte Erziehungs-Sozialisationserfahrungen, die sie über die Eltern gemacht haben. Da müsste ich jetzt sehr weit ausführen, machen vielleicht nochmal gleich. Geht nämlich sehr viel in dem Fall um auch die Hintergründe und die Geschichte der Autoritarismusforschung. Und der zweite Aspekt ist aber, dass ich mich auch gefragt habe, ob es eigentlich sowas wie generationale Einflüsse gibt auf die Herausbildung von rechtsextremen Einstellungen. Und die Beobachtung war tatsächlich eher auch eine so von außen erstmal, Sowohl jetzt in der Langzeiterhebung hatten wir immer wieder Hinweise darauf oder Evidenz dafür, auch in anderen Untersuchungen, dass sich rechtsextreme Einstellungen vor allem unter jüngeren Befragten wiederholt zeigen, ja, oder zunehmend zeigen. Ja. Und dass das so ein Bruch ist, der sich auch mehr oder weniger in den letzten 5, 6 Jahren vielleicht entwickelt hat, wo es dann so deutlich geworden ist. Und das ist eine Entwicklung, die gegenläufig ist zu dem, was eigentlich so lange Zeit in der politischen Sozialisationsforschung vielleicht vermutet wurde, dass dass rechtsextreme Einstellungen oder die Herausbildung von Rechts oder die Hinwendung zum Rechtsextremismus etwas ist, was vielleicht eher noch einer Kriegs- und Nachkriegsgeneration angehaftet ist, und sich möglicherweise über die Zeit herausentwickeln wird, weniger werden wird. Ja. Und jetzt sehen wir aber, und das ist jetzt nochmal in den letzten Tagen, glaube ich, umso deutlicher geworden, dass wir es gerade zu tun haben mit einer sehr jungen Generation in Deutschland, die in besonderer Weise im Rechtsextremismus auffällig wird. Ich meine, gestern war es, dass die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben hat gegen zwei rechtsextreme Organisationen, die wir eigentlich als Jugendorganisationen mehr oder weniger beschreiben würden, aufgrund des Alters der Mitglieder, ja. Und die jetzt sozusagen unter Verdacht stehen, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Und das gab es vor ein paar Wochen schon mal den Fall bei der sogenannten letzten Verteidigungswelle, die auch jetzt vor Gericht stehen in Hamburg, und wo die Mitglieder oder die potenziellen Täter vielleicht auch teilweise noch gar nicht strafmündig sind. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die in der Form nochmal neu ist, aber sich auch ein bisschen wiederholt. In dem Sinne, dass wir es in Deutschland in den 90er Jahren schon mal mit so einer, ich würde eigentlich gegen den Begriff Welle vermeiden, aber mit einem starken Anstieg zu tun hatten von jugendlichen rechtsextremen Gewalttätern, ja, die Anfang, Mitte der 90er Jahre in Ost, aber auch in Westdeutschland vor allem Asylsuchende, Geflüchtete, deren Unterkünfte angegriffen haben oder auch die Personen selbst angegriffen haben. Und das war eine Entwicklung, die damals schockiert hat und aufgerüttelt hat, und war damals tatsächlich auch ein Gründungsmotor, würde ich fast sagen, für das IKG hier in Bielefeld, also eine zentrale Forschungseinrichtung in NRW einzurichten, die sich eben mit damals jugendlichem Rechtsextremismus auseinandersetzt. Ja, das ist die Forschung von Wilhelm Heidmeier gewesen, die da ganz früh und maßgeblich gewesen ist in dem Zusammenhang. Und in dieser Tradition versuche ich jetzt so ein bisschen vielleicht weiterzumachen. Eine Tradition, von der ich den Eindruck hatte, dass sie jetzt zumindest so nach dieser Hochphase in den 90er Jahren, was auch die Forschung angeht, ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, weil das Phänomen sich einfach anders dargestellt hat und nicht mehr so offenkundig zu beobachten war. Es gab ja lange auch die Beobachtung, dass eigentlich sozusagen es den Rechtsextremisten eigentlich gar nicht mehr gäbe, im Sinne von, dass er sozusagen rein äußerlich erkenntlich sei, ja. Das war in den 90ern anders, da gab es ganz klare Erkennungszeichen für Rechtsextreme, für Nazis, für Neonazis, für Skinheads. Und das hat sich dann in den 2000er Jahren stark verändert. Es gab dann auch nochmal so eine Zeit, wo es viele, viele neurechte Bewegungen gab, die auch nochmal versucht haben, neue Symbole, neue Kleidung, neue Codes irgendwie zu etablieren. Und das, was, glaube ich, die Parallelität zu den 90er Jahren jetzt herstellt, ist tatsächlich auch das Erscheinungsbild. Ja? Also die heute jungen Rechtsextremen treten in sehr ähnlicher Weise martialisch auf wie in den 90er Jahren, haben wieder ähnliche Frisuren, ähnliche Kleidung, ähnliche Symbolik, die ähnlichen Slogans, organisieren sich sehr ähnlich, durch alles digital heute, aber und das fragt, da ist schon die Frage, hat das eigentlich, wiederholt sich da etwas? Mhm. Und die Frage ist ja.
So diese Rückkehr der Baseballschläger,
genau,
ja.
Das ist so eins, genau, das war so ein Hashtag, der total viral gegangen ist, glaube ich, ne? Eine Zeit lang. Und die Frage dahingehend ist aber eigentlich noch unbeantwortet. Und es gibt zum einen natürlich diesen Diskurs darüber, genau, über diese Rückkehr der sogenannten Baseballschlägerjahre. Und viele Menschen, die damals jugendlich waren oder aufgewachsen sind und das selber erlebt haben, berichten da heute von, wie sie das erlebt haben. Und gleichzeitig würden wir natürlich als Sozialforscher natürlich genau hingucken, wenn es darum geht, einen Vergleich zu ziehen, der sagt, okay, es ist die Rückkehr eines jenes und solchen Jahrzehnts, weil wir wissen, natürlich ist die Zeit heute eine andere. Ja? Wir leben nicht mehr in den 90er Jahren. Und trotzdem zeigt sich ein ähnliches Phänomen, ja, in einer anderen Welt aber, in der wir heute leben. Und das hat mich dann irgendwann so auf diese, ja, ich will es gar nicht Generationenforschung nennen, weil das irgendwie auch ein schwieriges Wort ist und oft auch irreführend ist, aber zumindest zu dieser Frage getrieben, wird da eigentlich intergenerational auch was weitergegeben, von dem wir lange gedacht haben, das entwickelt sich vielleicht, wenn so in einer Kohorte oder in einer Generation, in einer bestimmten Region vielleicht oder so. Aber wieso sollten wir davon ausgehen, dass da vielleicht Einflüsse von bestimmten Sozialisationsinstanzen relevant sein, die die Jahre davor schon miterlebt haben? Und meine erste Vermutung war, die war aber sehr waghalsig, dass die Menschen, die in den 90er Jahren, als ich gerade beschrieben habe, in dieser Zeit, als diese starken rechtsextremen und rassistischen Ausschreitungen gab in Deutschland, die zu der Zeit Jugendliche waren, dass das eine Generation ist, die zumindest potenziell heute Eltern sein kann, könnte und vermutlich auch schon Kinder hat oder Jugendliche in dem Alter dann sind, die jetzt vielleicht auch in ähnlicher Weise sich solchen rechtsextremen Ideologien hinwenden, dafür Interesse bekunden, sich vielleicht auch Gruppen anschließen. Also erstmal eine sehr naive Idee von, okay, da gab es die Eltern, die haben das vielleicht unmittelbar miterlebt, waren vielleicht sogar Teil dieser rassistischen Ausschreitungen in Deutschland. Die haben jetzt Kinder bekommen und die fallen genauso auf. Natürlich ist es nicht so einfach. Aber ich fand.
Aber es ist ein Echo,
ja,
es hat was miteinander zu tun.
Genau, ich fand erstmal dieses Bild ganz charmant, mir zu überlegen, gibt es da vielleicht eine Verbindung? Ja, gibt es da einen Zusammenhang? Und jetzt haben wir das, die Schwierigkeit leider, dass wir natürlich in der Mittelstudie zum einen nur Erwachsene befragen und wir aber auch zum anderen keine Panel-Untersuchung haben im Sinne von, wir befragen alle zwei Jahre die gleichen Menschen und wir können tatsächlich intraindividuelle Unterschiede zeigen, sondern wir befragen ja immer wieder neu.
Und ihr befragt im Rückblick, ne, auch zur eigenen Kindheit, also
genau,
wie quasi die Sozialisation wahrgenommen wurde,
genau,
wo dann natürlich sich auch wieder die Frage stellt, wie sehr ist diese Wahrnehmung der eigenen Kindheit geprägt von aktuellen Einstellungen, autoritären Einstellungen oder gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen von Kindheit? Also du wolltest ja auch, glaube ich, vorhin nochmal was eigentlich dazu sagen, wie Sozialisation, vielleicht Leistungsvorstellungen oder so mit Autoritarismus zusammenhängen.
Ja, voll, sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet. Genau, das war sozusagen dann jetzt der erste Ansatzpunkt in der letzten Erhebung zu sagen, okay, lass uns doch mal versuchen, es gab schon ähnliche Versuche, mal versuchen, ob die Befragten in der Lage sind, retrospektiv Auskunft zu geben über ihre Kindheit, Jugend, und ob das dann wiederum heute zusammenhängt mit ihren politischen Einstellungen. Und die Idee war zu sagen, okay,
Erstmal stand ich vor der großen Kritik von vornherein schon, auch im Forschungsteam, dass Nico, du kannst doch nicht die Leute nach ihrer Kindheit, Jugend fragen. Also das ist doch völlig invalide, was dabei rauskommt, als ob die Leute heute gut Auskunft darüber geben könnten, wie sich ihre Eltern ihnen gegenüber verhalten haben. Konnte ich nachvollziehen und gleichzeitig war meine, ich sag mal therapeutische, aber auch wissenschaftliche Intuition eine andere. Nämlich zu sagen, ich glaube, es verhält sich tatsächlich sehr ähnlich wie bei allen anderen Einstellungen, die wir messen. Nämlich, dass wenn der Indikator einen guten Reiz bietet, kann ich in der Lage sein, eine saliente oder latente Einstellung in dem Moment dann salient zu machen und abrufbar zu machen. Mhm. Und es gibt da auch unterschiedliche Forschungen zu, die genau das versucht hat, natürlich auch in anderen Kontexten, mit anderen Fragestellungen. Aber wir sehen schon, dass grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass Erwachsene in der Lage sind, relativ pauschal, sage ich mal vielleicht, aber durchaus zuverlässig Auskunft zu geben darüber, wie sie ihre eigenen Eltern wahrgenommen haben. Also wenn ich euch beide jetzt so ungefähr fragen würde, was meint ihr denn, wie waren denn eure Eltern damals zu euch? Ihr könntet wahrscheinlich irgendwas dazu sagen. Ja, ihr würdet nicht sagen, oh, das kann ich jetzt gar nicht beantworten, das ist viel zu lange her. Sondern ihr habt eine Idee davon, wie eure Kindheit und Jugend mit euren Eltern war.
Ja, ja, klar. Ja?
Das könnt ihr abrufen, genau. Und davon bin ich ausgegangen, dass das anderen Menschen auch so geht. und die Idee war dann zu sagen, okay, ich war dann sehr so in dieser Autoritarismusforschung drin, auf die wir natürlich auch immer wieder Bezug nehmen, weil die ja mit eigentlich die Ursprünge oder die ja. Wie sagt man, den Grundstein gelegt hat, eigentlich, was wir heute machen, mhm. ja, mit der Mitte-Studie. Mhm. Und damals in den 50er Jahren war eigentlich Kindheit so das Thema für die Forscher, ja, in der Autoritarismusforschung. Kindheit und Jugend. Das hat sich dann irgendwann relativiert und keiner wollte mehr was damit zu tun haben, weil alle gesagt haben, ja, ist vielleicht doch ein bisschen schwierig und schwer nachzuweisen. Und trotzdem gab es diese Versuche und ich habe mich jetzt sehr auf die Untersuchung von Detlef Österreich, der ist vielen nicht so bekannt als Autoritarismusforscher, ist auch teilweise ein bisschen in Vergessenheit geraten, neben den vielen anderen, die es da einfach auch gibt. Mhm. Aber der hat sich überlegt, eigentlich sollten wir doch nochmal Kindheit und Jugend ins Auge fassen, wenn wir uns fragen wollen, wie entwickelt sich eigentlich Autoritarismus oder autoritäre Einstellungen. Und er hat sich überlegt, seine Hypothese war, die er dann auch in empirischen, auch Einstellungsuntersuchungen zeigen konnte, dass er davon ausgeht, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt eigentlich. Und der eine Weg sozusagen, oder eigentlich gibt es drei Wege und der dritte Weg ist der Idealweg, nämlich zu sagen, das Ziel müsste sein, dass Kinder, Jugendliche eigentlich Autonomie entwickeln. Mhm. Er hat gesagt, Autonomie ist für ihn das Gegenstück zu Autoritarismus. Menschen, die sich als autonome soziale Wesen erleben, entwickeln keinen Autoritarismus. Mhm. Das war sozusagen die eine Prämisse. Und er hat gesagt, okay, was verhindert denn die Entwicklung von Autonomie im Kindes- und Jugendalter? Und da war ein Weg für ihn zu sagen, okay, die eine Blockade sozusagen, die gesetzt werden kann, ist, wenn Kinder in ihrer Entwicklung überfordert werden. Das heißt, wenn sie durch Erwachsene mit Anforderungen konfrontiert werden, die noch nicht ihrem Entwicklungsstand entsprechen, ja, wo sie merken, das kann ich noch nicht, ja, aber trotzdem zu sagen, dazu gedrängt werden, etwas zu tun, wozu sie sich noch nicht in der Lage sehen. Und der andere Weg ist für ihn die Unterforderung, sozusagen das Gegenstück dazu, zu sagen, okay, das sind Eltern, die ihren Kindern eigentlich viel zu wenig zutrauen. Das sind Eltern, die ihren Kindern eigentlich alles abnehmen, alle Entscheidungen abnehmen, weil sie davon ausgehen, dass ihre Kinder halt Kinder sind und keine, vielleicht keine eigene Meinung hätten oder keine eigene Meinung formulieren könnten oder wie auch immer. Und er sagt, beides würde dazu führen, dass die Kinder sich dann genötigt sehen, der Autorität der Eltern unterzuordnen, weil sie keine andere Chance haben in dem Moment in ihrem Alter, in dem sie sind. Und das ist aber eine ganz natürliche Reaktion gewesen für Österreich, zu sagen, Kinder sollten das genauso machen. Wenn sie unsicher sind, dann orientieren sie sich an ihren Eltern. Das ist gesund, das ist natürlich, das hilft den Kindern bei ihrer Entwicklung. Und jetzt war es aber sein Twist, dann zu sagen, gibt es aber Kinder, die diese Erfahrung, die sie als Kinder gemacht haben, als Erwachsene später nicht überwinden können. Mhm. Ja? Und die immer noch, wenn sie mit einer Überforderung oder Unterforderung der im Alltag in der Welt konfrontiert sind, eigentlich nach autoritärer Sicherheit sich sehnen und sich einer Autorität unterordnen wollen, die sie als Erwachsene vielleicht gar nicht mehr so einfach haben, ja, wie Kinder ihre Eltern. Das heißt, sie suchen sich eine andere Größe, eine andere Autorität, eine andere Ideologie, eine Macht, eine Gruppe, eine Identität, die es ihnen schafft, sich diese Sicherheit zurückzuholen, die sie so dringend brauchen. Und das war für Österreich aber dann eben im Erwachsenenalter ein Zeichen von Unmündigkeit, ja, und eben von mangelnder Autonomie. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, mit Unsicherheit, mit Anforderungen, die vielleicht erstmal überfordernd sind, konstruktiv umzugehen, ja, in einer nicht schädlichen Weise für andere oder für sich selbst. Und davon ausgehend habe ich dann ein Instrument entwickelt, das versucht, diese Idee von Unterforderung, Überforderung in der Kindheit, Jugend so ein bisschen abzubilden. Mhm. Ich habe es anders genannt. und zwar habe ich einmal das versucht zu beschreiben als die Erfahrung einer leistungsorientierten Erziehung oder Sozialisation. Da bin ich ehrlicherweise noch ein bisschen ungenau in der Formulierung, ob ich jetzt von Erziehung spreche oder Sozialisation. Da bin ich noch dran zu überlegen, was es für mich eigentlich eher ist. Aber aufgrund dessen, dass ich eigentlich politische Sozialisationsforschung mache, ist es eigentlich Sozialisation und nicht unbedingt Erziehung. Also einfach ein bisschen breiteren Begriff zu wählen. Und das andere ist, neben der Leistungsorientierung, die Eltern fordern, das ist quasi so die Überforderung, die Kinder vielleicht häufig erleben, gibt es dann sozusagen, ich habe das jetzt autoritär orientierte Sozialisation genannt, da geht es dann darum, dass Kinder zum Beispiel ihre Eltern als sehr stark kontrollierend und eben autoritär wahrgenommen haben. Ja? Zum Beispiel, also eine Aussage, die wir damit erfragt haben, ist zum Beispiel, ob die Eltern oft Entscheidungen für das Kind getroffen haben, ohne es mit einzubeziehen, ja? Oder ob die Eltern Widerspruch geduldet haben von dem Kind, ja? Und daraus abgeleitet habe ich dann quasi zwei Pfade im Prinzip entwickelt, wie sich dann, und das war die Vermutung, erstmal, wo ich dachte, okay, daraus könnten sich auch schon rechtsextreme Einstellungen entwickeln, das war ein bisschen weit gegriffen. In der Analyse hat sich dann gezeigt, der Zusammenhang ist eigentlich vermittelt, mhm, und es macht total Sinn, nämlich über Autoritarismus. Ja? Also im Prinzip stützt es nochmal die früheren Annahmen von Österreich und gleichzeitig ergänzt es jetzt nochmal um die Frage nach der Herausbildung von rechtsextremen Einstellungen. Dass rechtsextreme Einstellungen mit Autoritarismus zusammenhängen, das ist eigentlich hinreichend bekannt und auch total schlüssig. Auch da ist die Forschung eigentlich teilweise ein bisschen ungenau, würde ich fast sagen, ob das eine nicht irgendwie auch immer das andere gleichzeitig sein muss. Oder die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich sozusagen die ursprüngliche Ideologie vielleicht oder die ursprüngliche Entwicklung? Man würde eigentlich sagen, der Autoritarismus ist quasi die gröbere Orientierung und aus der kann sich dann zum Beispiel eine spezifische Ideologie entwickeln wie der Rechtsextremismus. Ja, aber es könnte auch eine andere Ideologie sein. Ja, aber erstmal die Entwicklung von Autoritarismus als solche, also die autoritäre Unterordnung und die Aggression, dass die sich erstmal gleichen Weg entwickeln würden.
Ja, super interessant auch, finde ich, was das für die Prävention vielleicht auch bedeutet, dass es um Autonomie und vielleicht Selbstwirksamkeitserfahrung im Lebensverlauf gehen sollte, aber vielleicht auch eben gerade in frühen, prägsamen Jahren. Wenn ich das einmal für mein eigenes Verständnis und vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen zuspitzen darf, du dich interessiert ja die Prägsamkeit von frühen Jahren von Sozialisationskontexten. Das könnte man vielleicht als Persistenzthese bezeichnen, also dass eben ja schon in frühen Jahren bestimmte Vorbedingungen gelegt werden für Einstellungen, die sich dann auch im Lebensverlauf halten oder als wichtig erweisen. Eine Alternativhypothese wäre ja dazu, dass eben doch politische Kontexte oder Ereignisse wichtig sind für die Einstellung von Menschen und die dann konkret beeinflussen und auch verändern. Oder dass, ich stopp das vielleicht mal. Also kannst du das vielleicht nochmal gegenüberstellen und sagen, wie du das untersuchst?
Es ist tatsächlich so. Es ist, also die Persistenzthese, genau, die geht davon aus, du hast schon gesagt, das ist so eine der ersten Thesen, die es gab in der politischen Sozialisationsforschung, die gesagt hat, wir müssen, die kam natürlich sicherlich aus dieser Autoritarismusforschung, die halt in den 50er Jahren sehr früh sich auf Kindheit und dann den familialen Kontext konzentriert hat, zu sagen, das sind die prägenden Jahre, ja, da wird früh angelegt, was sich dann später im weiteren Lebensverlauf entwickelt an rechtsextreme Einstellungen oder entwickeln kann an autoritären Einstellungen. Und dann ist das eigentlich so was gewesen, was natürlich auch jetzt zum Beispiel für uns relevant war. Ich habe es vorhin erläutert, die Frage nach, wie haben sich jetzt eigentlich gerade bei uns im Zeitverlauf die rechtsextreme Einstellung entwickelt? Und da war ja auch, wie ich sagte, die Überlegung lange, okay, eigentlich müssten es die älteren Befragten sein, die sind es auch lange Zeit gewesen, die hier auffallen mit höheren rechtsextremen oder mit vermehrt rechtsextremen Einstellungen. Und die Jüngeren wirkten lange Zeit eher ein bisschen liberaler vielleicht auch und demokratisch orientierter. Und dass aber diese ältere Generation eine ist, von der wir auch dann ausgehen müssen, okay, das sind zum Beispiel auch Personen, die wahrscheinlich noch stark beeinflusst und geprägt waren von der Zeit entweder des Nationalsozialismus in der späten Phase oder aber auch dann in der Nachkriegszeit von Eltern sozialisiert worden sind, die selbst wiederum im Nationalsozialismus gelebt haben. Und das zeigt sich zum einen, ja, dass das tatsächlich eine Generation ist, also diese Menschen, die so bis 45 geboren sind, dass das Befragte sind in unserer Umfrage, die tatsächlich durchweg, also über alle Jahre hinweg mit am stärksten auffallen, ja, also die relativ persistent sind in ihren Einstellungen, ja. Und ich würde es gar nicht sagen, dass es eine Gegenthese ist, ich finde sagen, es ergänzt eigentlich die Überlegung der Persistenz, nämlich die Idee, okay, es gibt, also nennt sich Impressionable Years These, die eher versucht zu fokussieren auf, okay, aus entwicklungspsychologischer Sicht müsste es doch eigentlich vor allem das Jugendalter sein, in dem Menschen besonders anfällig sind für die Herausbildung bestimmter politischer Orientierung erstmal und dann möglicherweise auch rechtsextremer Orientierungen. Und auch dafür gibt es Evidenz, ja, dass genau dieses Jugendalter so entscheidend ist. Und trotzdem würde ich sagen, schließt sich das nicht aus und das betrifft dann eher vielleicht jetzt deine anschließende Frage, nämlich was ist denn mit so aktuellen Kontexten und was passiert eigentlich so in der Umwelt? Und ich würde sagen, das ist sozusagen die dritte Ebene vielleicht so ein bisschen, dass wir, und das sehen wir jetzt auch, und das ist auch Teil meiner Promotion, zu zeigen, dass wir neben der Persistenz über die Zeit von einer bestimmten Generation tatsächlich auch sowas wie Periodeneffekte haben, die sich dann kontextualisieren lassen, ja, über bestimmte Anstiege oder Abnahmen, jetzt in meinem Fall bei den rechtsextremen Einstellungen.
Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Also wie kann man empirisch prüfen, ob Einstellungen wirklich persistieren oder momentane Reaktionen sind? Vielleicht durch Anstiege, ja. Dann, Periodeneffekte.
Ja, das ist sozusagen die methodische Schwierigkeit, vor der ich gerade stehe, das mit den Daten, die ich habe, das auseinander zu dividieren eigentlich, ja. Also sozusagen sowohl einen anhaltenden, aber
spezifischen Effekt einer für eine bestimmte Generation nachzuweisen und gleichzeitig aber dann auch sozusagen die unterschiedlichen Perioden oder Kontexteffekte, die wir halt auch gemessen haben, ja, die sind ja sozusagen, ergeben sich ja unmittelbar aus den berichteten An- oder Abstiegen in den Jahren, die auch nochmal genauer mir anzugucken vor dem Hintergrund von, was spielt da eigentlich eine Rolle? Also spielt da auch Alter eine Rolle zum Beispiel, also als eine mögliche Kontrollvariable. Das wäre so ein bisschen die erste Gegenvermutung zu sagen, naja, das ist häufig eine Kritik ja auch an so Generationenforschung zu sagen, naja gut, da werden irgendwie Generationen definiert auf eine bestimmte Art und Weise. Aber natürlich sind das Menschen, die zu einer Generation angehören, aber die ja auch über die Zeit der Befragung sozusagen jetzt, über die 10 Jahre, die wir da erhoben haben, ja auch gealtert sind. Also ist es vielleicht einfach auch ein Alterseffekt von, ja, möglicherweise werden Menschen auch im Alter, ich sag mal, oder da gibt es auch viel Untersuchungen zu, dass Menschen eher konservativer werden vielleicht im Alter, oder das ist, und das spricht auch wiederum nochmal für die Kontext- oder für die Periodenfrage, dass es nicht nur das Alter ist im Sinne von, also älter werden, und dass auch bestimmte Ereignisse im Leben Menschen zum Beispiel konservativer werden lassen, ja.
Das würde ja
Da,
bedeuten, Einstellungen verändern sich im Lebensverlauf.
ja, und ich glaube, es ist beides. Und ich glaube, es ist tatsächlich beides. Und zum Beispiel gibt es da Untersuchungen zu, die auch zeigen, dass gerade Eltern, ja, und da bin ich wieder bei dem Thema, welche Rolle spielen eigentlich Eltern für die politische Sozialisation von Kindern? Dass gerade Menschen, die Eltern werden, stark dazu tendieren, konservativere Einstellungen zu entwickeln, als sie hatten, bevor sie Eltern waren. Ja? Also eine Vermutung wäre vielleicht zu sagen, okay, das ist natürlich auch eine Zeit, in der sie sehr viel mit neuen Anforderungen konfrontiert sind und vielleicht auch darauf bedacht sind, irgendwie ein sicheres Umfeld zu schaffen und irgendwie stabile Verhältnisse und irgendwie vielleicht auch ein bisschen ihre Jugendlichkeit irgendwie ablegen wollen und dann eher dazu tendieren, zu mehr Sicherheit im weitesten Sinne zu tendieren, ja. Aber das ist für uns total wichtig zu wissen, wenn es zum Beispiel sowas ist wie Menschen werden Eltern und dann werden sie konservativer, wäre das ja für die Prävention total relevant zu wissen eigentlich, dass wir uns auch eigentlich Eltern zuwenden müssten, wenn es dann um die Frage geht, wie können wir eigentlich langfristig demokratische Orientierung sichern in der Gesellschaft, ja? Wenn wir wissen, okay, Menschen, die Eltern werden, werden erstmal die nächsten Zeit ihres Lebens wahrscheinlich konservativer und vielleicht auch bauen sie vielleicht auch mehr Demokratiemisstrauen auf oder werden skeptischer der Politik gegenüber oder distanzieren sich einfach aufgrund dessen, dass sie sozusagen familiär so stark eingebunden sind, also auch was ihre Teilhabe oder ihr Interesse politisch gesehen angeht, dass wir genau die dann ansprechen müssen, wenn wir wiederum davon ausgehen, das ist der zweite Teil der Promotion, ja, zu sagen, die frühen Jahre für Kinder sind so wichtig. Und wenn wir dann Kinder haben, die eigentlich aufwachsen unter Eltern, die selber gerade sehr damit beschäftigt sind, in so eine autoritäre Reaktion zu verfallen, weil sie völlig überfordert sind mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, als Eltern, als Berufstätige, als Partner, als Freunde, als Mitglieder einer Gesellschaft, dass sie dann vermutlich, und das ist sozusagen erstmal nur eine Annahme, aber wahrscheinlich auch ihren Kindern nicht unbedingt Autonomie vermitteln können.
Und
Ja.
das ist ein ewiger Kreis.
Das wäre ein ewiger Kreis. Genau, aber das ist erstmal so grundsätzlich die Überlegung. Und genau, deswegen, ich glaube, ich halte nicht so viel davon, unterschiedliche Thesen sozusagen gegeneinander, also so abzuwägen, zu sagen, dies ist nicht. Ich glaube, es ist wirklich beides. Und dafür spricht auch der aktuelle Forschungsstand, auch international. Wir finden eigentlich dafür für alles gute Evidenz, gute Belege. Und eben auch dafür, dass Menschen in bestimmter Hinsicht auch ein Leben lang offen sind für Einstellungsänderung, ja. Aber eben immer dann, wenn es der Kontext erlaubt oder erfordert, ja. Und das macht wieder den Kontext so relevant. Also wenn ich nie gefordert bin, meine eigenen Einstellungen zu hinterfragen oder sie zu überdenken oder neue zu entwickeln, sondern immer nur es ausreicht, zu sagen, über meine Lebensspanne bestehende Einstellungen zu behalten, zu stützen, durch welche zu ergänzen, die irgendwie so ähnlich sind, dann bleibt das natürlich so. Aber wenn sich die Welt so stark verändert und
dann muss ich vielleicht auch diese Anpassung vornehmen in den Einstellungen.
Ich finde, es hat extreme gesellschaftliche Relevanz, wenn man ja eben autoritäre und rechte Weltbilder bearbeiten und vielleicht auch präventiv verhindern möchte, wirklich besser zu verstehen, durch welche Mechanismen und zu welchen Zeitpunkten sie eben entstehen. Vielleicht ja als Frage an dich: Was wäre eine Erkenntnis, die du dir von deiner Promotion am meisten erhoffst?
Tja, also ich glaube, eine persönliche Erkenntnis wäre vielleicht erstmal, ob es sich gelohnt hat. Also, ich meine, es ist schon was, natürlich, glaube ich, und das werdet ihr wissen, es braucht viel persönliches Interesse an einem Thema, und sonst gelingt es, glaube ich, nicht so lange da dran zu bleiben und das aufrecht zu erhalten. Ich glaube, für mich wäre tatsächlich, dass gerade weil es so eine zeitgemäße Erscheinung ist und so eine zeitgemäße Frage ist, ob wir eigentlich uns sowohl einer bestimmten Generation vielleicht nochmal zuwenden sollten und fragen sollten, wo ist da eigentlich generational misslungen, zu demokratisieren, ja, und eben zum Beispiel rechtsextreme Einstellungen oder die Hinwendung zum Rechtsextremismus zu verhindern, sind es vielleicht bestimmte Generationen und oder sind es tatsächlich vielleicht dann doch eher spezifische Teile der Bevölkerung, die wir besonders im Blick haben sollten für die Prävention. Und dazu gehört, wie ich gerade schon sagte, zum einen Eltern. Ein anderer Aspekt, der da aber auch noch dazu gehört, ist sicherlich die Frage nach dem Geschlecht. Die haben wir jetzt gar nicht so thematisiert heute, aber auch da sehen wir ja in der Forschung, und das ist, glaube ich, auch Alltagsbeobachtung von vielen Menschen, dass Rechtsextremismus immer noch was ist, was sehr, sehr männlich daherkommt, sage ich mal, und aber auch massiv von Männern geprägt ist, von Männlichkeit vor allem geprägt ist. Und das sehen wir auch in unseren Daten, dass sozusagen Männer in der Befragung auch über die lange Zeit eher mal auffallen als Frauen. Das ist keine Entschuldigung und auch kein Ausweichen. Und aber ich glaube, das ist natürlich unzureichend eigentlich betrachtet mit der Frage nach nur nach Geschlecht. Ja, also ich meine, die meisten Menschen unterscheiden sowieso nicht nach, ob sich biologisch oder sozial als Mann oder Frau sehen. Das fragen wir auch nicht ab. Leider vielleicht. Aber wir würden ja auch als Sozialforscher nicht sagen, ja, das biologische Geschlecht macht, dass die jetzt rechtsextrem werden. Nein, natürlich nicht. Sondern wir würden natürlich fragen, auch hier wieder, wir messen sozusagen quasi formal Geschlecht, aber eigentlich wollen wir doch wissen, was haben die denn für Geschlechtervorstellungen? Oder was haben die denn selber für eine Identität zum Beispiel in Form von Männlichkeit oder Weiblichkeit? Eigentlich müssten wir ja das erfragen, ja? Weil das wäre ja für uns die dahinterliegende Variable, die uns vielleicht eher erklären kann, wieso sich vielleicht rechtsextreme Einstellungen so oder so entwickeln. Das machen wir natürlich nicht, leider. Aber auch hier lohnt, glaube ich, den Blick dahin. Und ich glaube, es ist auch nicht völlig vermessen zu sagen, gut, ein Großteil der Menschen, die sozusagen angeben, zum Beispiel Männer zu sein, werden sicherlich auch in irgendeiner Form männliche Identität entwickelt haben und eine Form von Männlichkeit praktizieren. Ja, das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass im Hintergrund tatsächlich noch andere Variablen mit erhoben worden sind, ohne sie explizit erfragt zu haben. Aber genau genommen würde ich eigentlich sagen, müssten wir ja nochmal genauer hingucken. Aber das wäre so ein Thema, was ich auch spannend finde. Ja? Also welche Bedeutung hat eigentlich Männlichkeit oder auch Weiblichkeit für die Herausbildung von rechtsextremen Einstellungen?
Spannend. Ja, also damit hast du nochmal ja ein spannendes, ganz anderes Feld aufgemacht. Wir sind jetzt schon weitaus länger dabei, als wir es normalerweise sind, weil es auch einfach, glaube ich, ein riesiges und super spannendes Thema für uns alle ist.
Definitiv.
Ich würde Ja, ich würde dir jetzt zum Ende nochmal die Chance geben, ob es noch ein weiteres Thema gibt, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, das du gerne noch thematisieren möchtest.
Die Rubrik nennen wir liebevoll deine letzten Worte.
Okay. Tja, davon käme ich in Verlegenheit. Also, vielleicht versuche ich es mal damit. Also, auf Vorträgen, wenn wir die Mittelstudie vorstellen, was machen wir jetzt damit? Also, was sind Implikationen unserer Arbeit, unserer Forschung eigentlich? Wir beschreiben da immer den lieben langen Tag irgendwie viele Dinge. Am Ende muss es irgendwie eine Bedeutung haben, gesellschaftlich eine Relevanz haben. Und vielleicht wäre eins meiner letzten Worte. Ich denke, es gibt total viele gute Ideen und Ansätze, was wir tun können gegen das Erstarken und die weitere Normalisierung des Rechtsextremismus. Da muss ich mich gar nicht zu auslassen. Aber eine Sache, die mir häufig zu kurz kommt oder die ich kaum höre, ist eigentlich die Forderung oder der Wunsch nach demokratischen Vorbildern. Ich glaube, das ist was sehr viel Potenzial haben könnte für unsere Gesellschaft, weil so meine Wahrnehmung dazu ist, dass es daran eigentlich fehlt. Also nochmal vor dem Hintergrund der Frage, wie kann es Menschen eigentlich gelingen, eben in Zeiten von Krisen, Unsicherheiten, Kriegen, Inflation, wie auch immer, nicht autoritär zu reagieren, ja? Wie kann es ihnen gelingen, dass sie nicht in eine autoritäre Reaktion verfallen? Dass wir da eigentlich überlegen müssten, okay, wenn wir davon ausgehen, das sind erlernte, erworbene Verhaltensweisen, Einstellungsmuster, dann wäre es doch gut, wenn es Menschen gäbe, die uns genau das zeigen, die in der Lage sind zu zeigen, wie reagiere ich denn nicht autoritär auf diese und jene Krise, auf diesen und jenen Krieg? Und leider, und das muss man dazu, ich glaube, das darf ich jetzt sagen, leider sind es in meiner Wahrnehmung zumindest oft Politiker, die dann im Fernsehen sprechen, denen das nicht so gut gelingt, eben nicht dann zu verfallen in eine autoritäre Reaktion, in ein Versprechen von Sicherheit oder auch in Populismus, sondern die eigentlich in der Lage sind, genau diese Unsicherheiten, diese Unwägbarkeit von Gesellschaft und von Weltgeschehen auszuhalten und auszudifferenzieren und irgendwie klarzumachen, dass es nicht diese eine Antwort gibt, und es trotzdem darum gehen muss, einen demokratischen Konsens für eine Lösung zu finden. Und genau diese Schwierigkeit irgendwie zu verkörpern, das gelingt nicht vielen, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die das schaffen und die Vorbild sein können in solchen Momenten.
Das ist ein schöner Wunsch, dem würde ich mich auch anschließen.
Ja, und irgendwie auch ein konstruktiver Outlook. Ja, danke, Nico. Danke, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja,
Und
vielen Dank.
Danke euch.
wir hoffen, dass sich all deine Hoffnungen in deiner Promotion erfüllen und wünschen dir dafür noch alles Gute. Danke auch dir, Merve. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu moderieren.
Fand ich auch schön, danke.
Und danke an unsere ZuhörerInnen, dass ihr heute dabei wart. Schreibt uns gerne, falls ihr vielleicht in eurer eigenen Forschung sogar selbst mit Daten der Mitte-Studie arbeitet oder auch bezüglich Kritik an der Studie, die wir heute nicht thematisiert haben. Das interessiert uns alles sehr. Und wir hören uns bei der nächsten Folge im Juli. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.